So ein guter Freund meinte mal, ja, wie lange willst du das denn noch machen? Habe ich gesagt, wenn du mir sagst, das ist unheimlich peinlich geworden, dann noch 5 Jahre.
Tschüss. Disco AC. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserer neuesten Folge des Podcasts Disco 80. Und wir haben heute wieder, wie immer, einen ganz speziellen Gast. Und zwar, die Hobbys unseres heutigen Gastes sind Waldspaziergänge und fernlenkbare Miniaturpanzer. Und obwohl die Schule, auf die er in Hagen gegangen ist, nie abgebrannt ist, hat er mit seiner Band deutsche Musikgeschichte geschrieben. Und sie wurden unfreiwillig zu einer der Ikonen der NDW. Und es gibt sie immer noch, sie haben in Wacken gespielt und gehen demnächst auf Weihnachtsblitztour. Wir begrüßen Stefan Kleinkrieg, Gitarrist und Gründer von Extrabreit.
Schönen guten Abend.
Ja, okay. Hallo Stefan, auch hallo. Von mir. Ich habe heute kurz überlegt, es war das erste Mal, seitdem wir Michaela Schaffrath hier im Podcast hatten, dass ich mir frische Unterwäsche angezogen habe und geduscht habe. Für dich extra, versteht nicht von selbst. Ich finde auch, dass ihr eine der einflussreichsten Rockbands Deutschlands gewesen seid und dann auch bleibt.
Ja, können wir jetzt aufhören, bis da kannst du nicht mehr Schluss werden.
Machen, richtig, genau. Ne? Auf jeden Fall warst du ja mittendrin statt nur dabei, als die 80er mit Vollgas durchs Land gezogen sind. Und ich erinnere mich wie heute daran, dass ich eine Schallplatte von euch mehrmals gekauft habe, weil es die in verschiedenen Farben gab. So ein Fan war ich tatsächlich.
Das war der auch
ja,
der
genau. Trick dabei. Ich habe mein komplettes Taschengeld auf den Kopf gehauen damals. Ne?
Bringt mich jetzt zum Weinen.
Verstehe ich auch.
Wie immer steigen wir ein, mit dem sich unser Gast vorstellt, mit zwei Wahrheiten und einer Lüge über sich selber. Am Ende lösen wir dann auf, was ist Lüge und was Wahrheit. Also Stefan, was hast du uns zu erzählen?
Ja, dass ich Millionär bin, dass ich bei Extrabreit mal ausgestiegen bin und dass es mir ganz gut geht.
Hast du mitgeschrieben, Thomas?
Das ist sehr interessant. Wir hatten in der ersten Folge von der dritten Staffel Steve Blame und er hat ungefähr gefühlte 15 Minuten seine Lügen und Wahrheiten erzählt. Und wir wirklich überlegen, was hat er jetzt genau gemeint? Auch sehr spannend gewesen, aber du hast jetzt den Kurzrekord gebrochen.
Ja, das war, ist mir auch sehr schwer gefallen, weil mir ist ehrlich, ihr hattet das ja geschrieben, dass es das zu eurem Format so dazugehört, dass man das macht, aber mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen. Das war jetzt sehr spontan. Hoffentlich kann ich mich dann nachher noch dran erinnern. Bist du
grundsätzlich ein guter Lügner?
Ja, es kommt immer auf die Situation an. Ne? Das ist ja bei jedem Menschen gleich. Also jemand, der immer nur die Wahrheit sagt, das wird es doch kaum geben. Man biegt die ja doch dann irgendwie
doch, hin. Doch, das, das war Pinocchio, war das, glaube ich.
Der war auch voll.
Also ich rekapituliere nochmal. Du bist Millionär. Du bist einmal bei Extrabreit ausgestiegen und dir geht es gut. Ja, das sind die zwei Wahrheiten, eine Lüge. Wir werden sehen, was davon stimmt. Ja, Christian stellt am Anfang traditionell immer eine Frage. Ja.
Stefan, wie waren denn so deine 80er Jahre? Oder das, woran du dich noch erinnern kannst?
Ja, ich erinnere mich noch, also das wär gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht dran erinnern, aber es ist natürlich im Sand der Zeit etwas abgeschmirgelt, was bei vielen Gegebenheiten auch gut ist. Bei anderen ist es so, ehrlich gesagt, also wenn man mein Privatleben raus, also ein Extrabreit sehe, was eigentlich da mein Leben war, also speziell Anfang der 80er Jahre, kommt mir das heute manchmal vor, als ob ich, wenn mich jemand danach fragt, als ob ich von einem Film erzähle, den ich mal gesehen habe. Es ist etwas unwirklich geworden, weil das Leben doch ganz anders war. Es war, glaube ich, übertreibt er nicht, wenn es, als wir da so durchgestartet haben, das war wie die Erfüllung eines Traums, wo aber wirklich keiner daran geglaubt hatte. Du weißt ja selber, wenn du Musik machst, du hast immer die Hoffnung, das geht irgendwann los, du kannst alles das machen, was du willst, dir die Instrumente kaufen, wir haben es in großen Hallen spielen und das wurde dann Wirklichkeit. Das war manchmal schon so, dass man sich kneifen musste. Wir waren ja auch jetzt keine Profimusiker, sondern wir hatten sehr kurz vorher angefangen, überhaupt mit uns mit unserem Instrument zu beschäftigen irgendwie. Und dann machte das halt einen sehr großen Sprung. Das ist schon eine unwirkliche Sache gewesen.
Also hat euch das mehr oder weniger wie der Blitz beim Kacken getroffen dann?
Ja, man verfällt ja dann schnell in so Mechanismen, dass man sagt, ja klar, ich bin ja auch eine Riesennummer. Ich gehört schon, dass du dir das dann so selber glaubst. Aber es war schon manchmal so, dass man sich kneifen musste. Es gab auch ganz viele Mechanismen, die wir überhaupt nicht verstanden haben, was wir gar nicht wussten, dass es sowas gibt, wie Verkaufscharts und sowas. Das hatte ich, weiß mal, wie Manne Präker von Spliff auf dieser berühmten Levis-Tour, die wir damals mit Spliff zusammen gemacht haben, wer das erklärt hat, wir hatten da überhaupt keine Ahnung von. Und das ist jetzt keine Kokettiererei, das war damals wirklich so. Und du hast dann natürlich auch so getan, als ob du das alles wüsstest. Ja, um dir keine Blöße zu geben. Da gab es dann oftmals auch ein bisschen unfreiwillige Komik.
Ihr seid ja damals mit euren größten Erfolgen gestartet quasi. Das ist heute noch immer ein mega Albumtitel für ein Debütalbum finden.
Ja, das lag halt daran, wir hatten ja auch damals, als wir einen Plattenvertrag ergatterten, dann haben wir unser Live-Programm praktisch aufgenommen. Es gab ja mal so einen Spruch, ich weiß nicht, wer den geprägt hat, finde ich aber sehr passend. Für dein erstes Album hast du dein ganzes Leben Zeit, für das Folgealbum noch 1 bis 2 Jahre. Also damals war es so, man brachte halt jedes Jahr ein Album aus. Mhm. Bei dem ersten Album war es halt so, uns gab's da seit 78 und es ist 80 aufgenommen, also uns gab's da 2 Jahre und wir waren da permanent getourt. War ja auch nicht so, dass das erste Album, nachdem wir es rausgebracht haben, auf einmal ein Big Seller war. Es stand also eher in den Regalen und verstaubte so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie lang die Zeit war. Es war wahrscheinlich gemessen an heutigen Zeitvorstellungen, die ich heute habe, eine sehr kurze Zeit, aber damals war es wirklich so, dass eine Woche wie ein Jahr war, was wir auch mal im Text ausgedrückt haben. Wenn du jünger bist, ist halt alles, das dauert alles ewig. Ne? Du weißt, wie früher die Sommerferien, 6 Wochen, das war eine Ewigkeit.
Das stimmt. Aber ich glaube, dass ihr euch selber nicht so über die Mechanismen der Musikindustrie im Klaren wart. Das hat euch ja dann hinterher auch also so ein bisschen eingeholt, glaube ich. Ihr seid ja dann auch wirklich vereinnahmt worden für diese Neue Deutsche Welle-Geschichte. Ich persönlich finde, dass ihr da eigentlich, nur dass ihr zufällig zu diesem Zeitpunkt erschienen seid, passet ihr ja da eigentlich auch gar nicht rein, finde ich. Ihr wart ja eigentlich eher eine klassische Deutsch-Rock-Band oder wie auch immer.
Ja, so würde ich das auch sehen.
Die haben euch ja auch vereinnahmt, ne?
Es gab eine ganze Zeit, da hat man sich wahnsinnig dagegen gewehrt, gegen dieses Etikett. Irgendwie, aber ich habe mittlerweile meinen Frieden damit gemacht, weil es nützt eh nichts. Es war halt die Zeit und wer weiß, was aus uns geworden wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Die NDW, ich habe das schon öfters mal in Interviews gesagt, es wird heute immer so getan, als ob das eine Stilrichtung gewesen wäre, eine Musikrichtung. Es war einfach nur, es waren ein paar Jahre, wo sich das deutsche Publikum extrem für deutschsprachige und deutsche Bands interessierte. Und da waren wir eben mit dabei, weil wir hatten da halt ein paar Songs, die da wohl in dieses Raster reinpasst. Bei unseren Konzerten waren auch genauso AC/DC-Fans, also die auch sich für andere NDW-Bands nicht interessieren. Aber es war so, dass die gesamte Öffentlichkeit, wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, es wurde über nichts anderes geschrieben als über Neue Deutsche Welle. Und wenn man die Anfänge so sieht, gab es ja noch ganz andere Bands, zu denen wir auch nicht gepasst hätten, wie zum Beispiel Duff oder Fehlfarben oder so, die wirklich dann auch vom Ansatz her dann neuere Musik gemacht haben als wir. Oder wenn du unser jetztes Album dir anhörst, da sind Boogie-Rhythmen drauf und sowas. Hat alles ziemlich abgespeckt. Einfach aus dem Grund, weil wir konnten das einfach noch nicht besser.
Und ich fand ja auch, man kann euch ja sicherlich, da ja die größten Erfolge schon 80 erschienen sind mit Hurra, Hurra, die Schule brennt, kann man euch ja auch nicht vorwerfen, ihr werdet auf irgendeinen Zug aufgesprungen, weil ihr seid ja schon losgefahren, bevor der Zug überhaupt angekommen ist. So, ne? Also ihr wart kein Wegbereiter. Und als es dann kam, hat man sich ja daran erinnert, okay, da gab es ja noch was anderes. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging das bei euch so richtig mit Polizisten los.
Polizisten war unser erster Hit.
Ja, also den habe ich dann später so mitbekommen und den fand ich immer super gemacht. Also sehr erwachsen hat es auf mich schon geklungen damals. Ja. Und wie war das? Der Bayerische Rundfunk wollte es dann natürlich nicht spielen, wie so vieles. Hat euch das dann geholfen? Ist es dadurch dann bekannter geworden oder hat es gar keine Rolle gespielt?
Naja, wenn irgendwie eine Meldung da steht bei einer Rockband, ein etablierter Radiosender spielt dich nicht, dann wirkst du natürlich etwas gefährlicher und unangepasster und das schadet also keiner Band irgendwie, ne, in dem Sinne. Polizisten war übrigens unser erster Hit, als das zweite Album schon rauskam. Und dann hat eigentlich Hurra, Hurra dann nachgezogen. Das war für uns schon erledigt. Das war also 2 Jahre her und wir hatten das erste Album schon verlassen und waren mit dem zweiten Album, was eine etwas dunklere Atmosphäre hat als das erste. Das erste war ja sehr hitzefrei, sehr beschwingt. Und das zweite, da hatten wir uns schon an anderen Themen gewidmet, wie der Präsident ist tot, der Führer schenkt den Klon an die Stadt und solche Dinge. Wir hatten auch, was Coverkunst angeht, da irgendwie gemacht, also dieses 3D-Ding. Das war so ein Gesamtkunstwerk, was wir da rausbringen wollen. Und dann holte uns das eigentlich ein, wo du natürlich am Anfang auch gar nichts gegen hast, weil auf einmal waren die Hallen brechend voll. Ich kann mich daran erinnern, dass wir, als diese Zeit war, da hatten wir immer noch Gigs, wo wir gespielt haben, so für 600 bis 800 Mark, D-Mark-Zahlen noch Gage. Und dann ging das über Nacht raketenartig los und wir kriegten auch ganz andere Angebote. Wir hatten aber nun diese Verträge. Und dann meinte unser Manager, ja, hilft nur eins, dann müsst ihr zweimal am Tag spielen. Das war also wirklich eine, auch biologisch eine Herausforderung, irgendwie, das zu machen. Das ging auch nicht lange
gut. Trotzdem abgearbeitet, auch die nicht so gut waren.
Ja, wir haben das abgearbeitet. Ja, schön. Ja, da wurde die Anlage bezahlt, ein bisschen was dazugekauft, 2 Mann mehr in die Crew und dann wird gespielt, rein in den Bus und gar nicht umgezogen zum nächsten Gig. Und das haben wir dann auch nicht so ganz lange gut überstanden.
Ich finde es interessant, dass es bei euch auch so war wie beim Joachim Witt, den hatten wir ja auch da, bei ihm war ja auch der goldene Reiter, der war ja fast 2 Jahre schon auf dem Markt, bis der auf einmal ein Hit wurde.
Ja.
Und dass es bei euch ähnlich war, ne? Auf Flieger grüßt mir die Sonne war ja auch auf dem ersten Album drauf.
Die Plattenfirma hatte beim ersten Album die allererste Single, die wir hatten. Überhaupt unser erstes Produkt, das wir rausgebracht haben, war Hart wie Marmelade. Das war eine Single. Und dann hat sich die Metronome gesagt, naja, versuchen wir es nochmal mit der Band und machen ein Album. Da gab es auch unheimlich viele Fürsprecher und dann haben wir das gemacht. Ja. Und dann kam als zweites Single kam dann raus, Liga grüßt mir die Sonne mit Rückseite, Hurra, Hurra, die Schule
brennt. Ja, genau, ja.
Da wurde Hurra, Hurra, die Schule brennt ein Hit und dann haben das die Doppel-A-Seite, das waren dann nicht Doppel-A-Seite, sondern A- und B-Seite, haben das dann umgedreht mit einem anderen Cover einfach nur. Und deswegen haben wir auch nie eine goldene Single gekriegt für eine, weil das wurde immer wieder umgedreht. Man fing immer mit einer neuen Katalognummer das Zählen wieder von vorne an. Und das kam aber alles, die Hurra-Geschichte und die erste Single-Auskopplung, die war noch vor, welch ein Land was für Männer, als Polizisten dann rauskamen. Da ging das Ganze an. Da haben sie dann versucht, dann nachzuschieben. Aber unsere Plattenfirma hat uns auch nicht besonders geliebt zu dem Zeitpunkt, weil wenn du heute wahrscheinlich so ein Album hättest mit den Verkaufszahlen, die wir damals in ein Album wie ihre größten Erfolge, hättest ja eine Single nach der anderen veröffentlichen können. Ja. Ist ja genug Single-Material drauf. Ob das jetzt Hits geworden wären, dann ja, aber das wäre easy gewesen damals. Ja. Aber die haben sich halt nicht so wirklich getraut. Standen wahrscheinlich noch erstarrter und fassungsloser von dem Erfolg als wir. Aber man lernt ganz schnell, sage ich, von welcher Seite der Wind dann weht und so. Wird dann auch selbstbewusster. In der Zeit, also von 80 bis 83, das war so die intensivste Zeit, was Musikmachen angeht, die ich erlebt habe.
Wie war es innerhalb der Band? Weil ihr habt ja dann auch zwangsläufig sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen müssen und war sehr, sehr viel unterwegs. Das ist ja immer wie so eine Ehe ohne Trauschein sozusagen. Das hat aber gut funktioniert, weil ihr wart ja auch nicht vorbereitet darauf, ne?
Mehr oder weniger. Ja, wie überall mehr. Es gab natürlich Zeiten, wo man so wir gegen den Rest der Welt und dann gab es halt die anderen Arschlöcher und ich. Und das hat auch jeder von uns gesagt, wie in jeder Band auch. Entweder das ist halt gut und Erfolg schweißt einen dann zusammen, aber dann hast du halt dann auch irgendwann kommen mal die Schranzen von außen und sagen, eigentlich bist du doch der das alles macht und so. Ne? Und dann muss man ja auch so Einflüsterungen dann widerstehen. Weil um ehrlich zu sein, ich könnte da jetzt wer weiß was erzählen und jeder andere von der Besetzung damals auch. Das ist wirklich verschwunden in meiner Erinnerung. Ich weiß, dass wir also für die Masse von Gigs, die wir gemacht haben und vor allen Dingen unter den Bedingungen, wie wir gefahren sind, wir hatten dann noch nicht mal einen Bandbus. Wir fuhren in einem alten Opel Rekord mit 5 Mann und ab und zu fuhren die Rodis dann noch mit dem eigenen PKW. Dann haben wir den Bassisten, der öfter streng gerochen hat, irgendwie dann rübergeschickt. Dann fuhr der bei denen mit. Es war also eine ziemliche lumpenhafte Karawane. Ich glaube, den ersten Bus, den wir hatten, war damals bei der Tour Rückkehr der Fantastischen, so einen kleinen Mitsubishi-Bus, den wir das Zäpfchen nannten. Ein winziges Teil war. Und da haben uns da auch nach dem Rekord zurückgesehen, weil der doch bequemer war. Wir hatten unheimlich wenig Ahnung davon, von diesem ganzen Tourgeschäft, dass es überhaupt so Busse gibt mit den Bands. Ich glaube, das kam auch alles erst später.
Nichts mit Nightliner.
Das kam erst viel, viel später.
Am Anfang hattet ihr ja auch einige Umbesetzungen. Ich hatte gelesen, dass Carlo Carges von Nena, der Gitarrist, bei euch auch zeitweise mitgespielt hat.
Ja, Carlo war auch bei der ersten Platte mit dabei. Wir hatten einen Gitarristen, mit dem wir die ganze Zeit vorgespielt haben, der ist krankheitsmäßig ausgestiegen. Und dann hat unser damaliger Verleger, der Hartwig Masuch, der auch bei den Remmlers Sänger war, da spielte Carlo auch mit, gesagt, er stand ein Studiotermin bevor. Das ging da wirklich so rum, machen wir das jetzt? Und dann sagte er, ich rufe den Carlo mal, der kann das. Dann kam der und der war uns natürlich auch von der Erfahrung und der war schon tausendmal in einem Studio gewesen. Das war ein richtiger Musiker. Während wir auf einem Abenteuertrip stand dann das erste Mal im Studio und sahen dann die ganzen, wir hatten ja ein fucking Raumschiff. Keiner von uns hatte jemals ein Studio von innen gesehen. Ja. Der Verlag machte damals alles in Hildoltstein in Frankenland. Das war das Studio von Jonas Porst. Kann der heute noch nicht mal sagen, ob das schon 24-Spur war oder eine 16-Spur. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Sind da runtergefahren mit so einem alten VW-Bus, wo uns vorher noch am Allgemeinen Krankenhaus, wo die alte Matratzen ausgesondert hatten, irgendwie den Bus mit Matratzen vorgeworfen, dass wir da irgendwie drauf sitzen konnten, da runter. Muss man sozusagen, viele Leute beschweren sich ja dann über ihre Schallplattenverträge, aber bei uns war das so, wir hätten noch Geld mitgebracht, um das machen zu können. Wir waren so heiß da drauf, eine Platte zu machen. Ja, das glaubt heute keiner, es ist aber so gewesen.
Ich hatte mal die Theorie, gerade weil ihr ja aus Hagen kamt und Nena auch aus Hagen kam, und ich selbst komme aus Ludwigshafen, das ist ja auch eine ziemlich hässliche Stadt. Und ich will jetzt nicht despektierlich über Hagen sein, aber ich hatte die Theorie mal, man muss aus so einem, naja, aus so einem Nest kommen, was nicht viel bietet, um als Musiker auch wirklich den Drang zu haben, nach oben zu kommen. Was hältst du von?
Ja, damals war es auf jeden Fall so. Du hattest also zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst irgendwo Fußball oder Basketball, irgendwie so, oder du machst irgendwie Musik. Und wir hatten ja schon mal miteinander telefoniert, habe ich gesagt, Hagen galt immer so für mich als One-Disco-Town. Es gab immer nur eine Ecke, wo was funktioniert. Und das war verglichen zu heute, also war es damals noch richtig bunt und war viel los. Ich hatte heute noch so einen Artikel gelesen auf Facebook, wo sich dann Leute beklagten, was alles weg ist an Clubs und so. Aber das ist also speziell in dem Alter, in dem ich bin, ist ganz, ganz wenig nur noch. Es gibt weder diese Kneipen, die es früher gab, wo sich jeder getroffen hat, wo man dann abends so losgezogen ist, jetzt gehen wir dahin, jetzt gehen wir dahin, das gibt's alles nicht mehr. Und ich muss auch sagen, also ich bin ja einer der wenigen aus der Szenerie, der immer noch hier ansässig ist. Die meisten sind schon lange weggezogen. Es gibt immer noch eine lebhafte Musikszene in Hagen, die natürlich auch immer ständig darunter zu leiden haben, dass es irgendwann mal so, ja, ihr kommt doch sagen, macht ihr sowas wie extra wollt, dann drehen die schon durch irgendwie. Das ist ja auch was, ja, ganz klar ist. Weil dann ja ständig dann damit verglichen, was
mir auch leid ist. Aber wie war das damals? Bist du dann beim Brötchen holen morgens am Samstag und dann steht vor dir in der Schlange Nena und kennt ihr euch?
Ja, ich hatte meine Bundeswehrzeit gerade hinter mir und ich war Dekorateur im Kaufhof. Und der Kaufhof Hagen hatte fusioniert mit dem Kaufhof Schwelm. Und dann kam ich wieder und mittlerweile waren alle Arbeitsplätze belegt. Und dann haben die gesagt, ja, das war ja damals so, wer von der Bundeswehr kam, der hatte einen Arbeitsplatz garantiert. Ich musste mich halt wieder einstellen und gesagt, ja, du bist ab jetzt in Schwelm. Ich hatte aber kein Auto, also das hieß das für mich. Ich musste morgens um 6 Uhr aufstehen und dann mit dem Zug nach Schwelm fahren. Kam dann irgendwie so, weiß ich nicht, um 7 ging der Zug, um 7:30 war ich dann in Schwelm oder 7:45, ich weiß nicht mehr, wie lange das ging. Und bin dann da ausgestiegen und abends kam ich wieder zurück und dann holten die Jungs mich am Bahnhof ab und dann fuhren wir gleich in den Proberaum und haben dann so bis 1 Uhr geprobt und nach Hause. Das ging auch nicht lange gut. Da habe ich dann Nena auch getroffen, die arbeitete auch in Schwelm. Die war öfters mit in dem gleichen Zug. Die stand dann öfters mal am Fenster und rief dann, Stefan, da lang. Weil ich dann irgendwie verkatert oder verstrahlt war, sagen wir mal so. Aber wirklich gut kennen tue ich sie nicht. Also telefonieren haben wir auch nicht miteinander. Aber wie das war, wir waren halt auf einer Stunde, man hat sich öfters getroffen, haben ein paar Konzerte zusammengegeben. Und dann hat die ja auch eine Karriere gemacht, die ihresgleichen sucht. Irgendwie dann ging die auch relativ früh nach Berlin, als das richtig losging. Also da ging es noch nicht so los, aber als sie in Berlin
war. Du hast dich dann aber auch erstmal aus Hagen verpisst und bist irgendwann dann nach Hamburg gezogen, ne?
Ja, das war aber schon viel, viel später. Das war so 94, 95.
Hast aber lange ausgehalten.
Damals war das so, wir waren ja in den Großkampftagen, irgendwie waren wir so gut wie nie in der Stadt.
Ja.
Wir waren immer unterwegs und wenn dann eine Tour vorbei war, dann ist man doch gleich irgendwo hingefahren. Also abgehauen in Urlaub oder hat Freunde besucht und so, weil man ganz selten in Hagen. Ja, es war schon eine schöne Zeit, kann ich nicht anders sagen. Ich kann es empfehlen.
Also ihr jungen Leute, ihr habt das jetzt gehört, der Stefan empfiehlt euch, werdet Popstar, kommt nach Hagen.
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt so. Ich kann mich noch erinnern, ich saß irgendwann mal in der Kronenburg, das war ein einschlägiger Treff, der war direkt am Hauptbahnhof und da saß da so am Fenster und guck raus und Da kommt da einer mit dem Basskopf rein und sieht mich da so hin. Da hat mich wahrscheinlich irgendwie gedacht, vom Aussehen her, der hat vielleicht was mit Musik zu tun. Ey, wo ist denn hier die Szene? Das war schon lustig.
Die Szene ist weg, ist im Urlaub oder so. Aber lass uns doch auch noch mal über die Zeiten sprechen, die dann danach folgten. Ich glaube, irgendwann nach dem dritten Album war aber auch ein bisschen die Luft raus, ne?
Ja, wir hatten diese beiden Platten veröffentlicht, waren auf dieser großen Levis-Tour, die für uns ja das erste Mal war, dass wir überhaupt in großen Hallen aufgetreten sind. Das war also schon deutlich größer als das, was wir vorher gemacht haben. Vorher hatten wir so eine Größenordnung auf der Markthalle, so 1500 bis 2000 Leute. Ab und zu mal ein Festival, aber das war so unsere Heimat. Und dann ging es auf Levis-Tour halt mit Spliff dabei und Interzone und da waren dann deutlich größere Hallen. Zwar nicht auch nicht alle ausverkauft waren, aber doch zum Großteil. Und da waren im Publikum 4.000, 5.000, 6.000 Leute und das war schon ganz anders. Und dann hatten wir das dritte Album gemacht, praktisch direkt nach dieser Tour. Kurz eine Verschnaufpause und dann sofort ein Album gemacht, dann auch unterwegs Material geschrieben. Und hatten das aufgenommen und waren mit dem Ergebnis so unglaublich zufrieden. Und kam uns vor, wie also jetzt... Passt mal auf, jetzt kommen wir, dann kommen 25 Haufen Mist, dann kommen 30 Kilometer gar nichts und dann kommt vielleicht noch jemand anders. Aber den kenne ich. Naja, wir hatten das Album fertig gemacht, abgemischt und kamen nach Hause und wir haben immer so unsere Crew immer mit einbezogen, hatten denen das vorgespielt und die fanden den Mix grottenschlecht. Das hört sich auch furchtbar an und wir waren auch selber nicht so 100% überzeugt von dem Mix und dann hatten wir bei Kai oben in der Wohnung gesessen und da war irgendwie im dritten Programm eine Sendung über Queen und da wurde deren deutscher Produzent vorgestellt, der war Mack. Und wir saßen alle so da rum und sagt Kai, den rufe ich jetzt an. Und gesagt, getan, die Nummer rausgekriegt irgendwie über Kanäle und den dann angerufen und gesagt, hallo, hier ist Kai dabei von Extrawhite, wir haben gerade so ein Ding von dir gesehen, kannst du nicht unser Album mischen? Dann hat er gesagt, ja, lass mich mal überlegen und rief dann einen Tag später und ja, mache ich. Und so haben wir den dann kennengelernt und da hat das Album dann wirklich veredelt und da dachten wir, jetzt gehen wir wie eine Planierraupe durch die deutschen Veröffentlichungen durch und so, war ein guter Plan, nur klappen muss er. Es war halt so, dass die Öffentlichkeit also auch ein bisschen in so einem Kater war. Es war ja auch so, dass die anderen Bands dann auch nicht mehr so viel verkauft haben. Da war innerhalb von 2 Jahren war so rausgepumpt worden, dass dieser Siegeszug für ein Ende kam. Ich meine, das Album hat aus dem Stand noch so verkauft. Wenn ich das heute verkaufen würde, dann würde ich sagen, Zudem kam dann dazu, dass diese Platte auch als eine der ersten überhaupt auf CD veröffentlicht wurde. War mittlerweile 82, 83, da kam ja so die CD-Spiel. Aber wir waren damals der festen Überzeugung, das hält sich nicht. Das ist alles viel zu teuer. Und dann haben wir das Album rausgemacht und dann haben in dem Zuge der Veröffentlichung hatten wir eine Tour geplant, die für damalige Maßstäbe exorbitant war. Die war dann auch auf die großen Hallen ausgerichtet. Und wir hatten dann irgendwie so eine Bühne uns bauen lassen, wo so 2 Catwalks rauskamen, wo beim ersten Song Superhelden. Beiden Gitarristen auf so Catwalks ganz nach vorne rannten. Da waren da so Lichter und standen dann so im Publikum und machten da nur eine Riesenshow. Und auf der Bühne waren 2 Kameraleute, die uns dann auch heute lächerlich irgendwie, aber damals machte das keiner. Die uns dann auch so große Leinwände projizieren. Also die gingen auch dann mit in die Garderobe, während die Leute zugaben, riefen, wir standen und kasperten dann da rum. So. Ja, ich erinnere mich dann, ich weiß nicht mehr, wo es war, auf jeden Fall, wir rasen dann auf den Catwalks bis ganz nach vorne und da war keiner mehr. War sehr schlecht besucht, die Tour, war mega umfangreich, also 40, 50 Gigs oder so. Ich will jetzt nicht lügen. Das war eine richtige Ernüchterung. Oder wirklich auch stellenweise abends im Hotelzimmer gesagt, nein. Ich hatte schon vor der Tour, hatte ich gesagt, das ist alles viel zu groß, lass aber wieder zurück, Step zurückgehen irgendwie. Aber das war mittlerweile, wie das so ist, wenn so ein Zug rollt, kannst du nur noch sagen, wer nicht bremsen kann, muss mit. Da unser Credo immer war, wenn wir einmal was angefangen haben, bringen wir es auch zu Ende. Und nach dieser Tour war ziemlich die Luft raus.
Ich finde es sehr schade, weil eigentlich hatte ich den Eindruck, dass die Musik auch mit der ganzen NDW in dieser Phase nicht schlechter geworden ist. Auch euer drittes Album ist ein super produziertes Album. Tolle Songs drauf, wie Kleptomanie und Kokain und so weiter. Aber die Leute hatten es einfach satt, ne?
Ja, wie nennt man das? Overexposure irgendwie, ne? Wenn da etwas dauernd immer wieder und kommt und dann haben die Leute dann gesagt, ja, das gibt doch noch die Ohren.
Also ich habe drauf und runter gehört.
Das kam ja dann auf CD raus und im Zuge, dass das eben nicht so lief, wie sich alle das gedacht haben. Wir haben alle gedacht, wir shippen das Album. Also so 30, 40 Stück bei Onkel Schröders Elektroshop, irgendwie, die verkauft er schon. Und dann Rief Onkel Schröder, aber ich habe nur 2 verkauft, hier sind 28, die müssen zurück.
Alles in die Retour.
Der Kater wurde dann immer doller. Ja, und dann hatten sie das noch als CD gemacht. Dann haben die das Album tatsächlich mindestens 20, 25 Jahre vom Markt genommen. Du konntest das nicht mehr kaufen. Ich habe dann irgendwann mal im Record Collector gesehen, es gab, ich weiß nicht, wie hoch die Auflage auf CD war. Aber da wurden diese CDs für 450 Euro gehandelt. Und das Cover war wirklich ganz, ganz schrecklich. Das war also von den 5 Farben war es nur noch in Blau. War so ein Einschuh drin, machtest du dann auf und da stand dann nur die Pflegeanweisung für eine CD drin. Da war nichts drauf, also keine Informationen.
Die CD gab es nur in einer Farbe tatsächlich?
Ja, ja. Und dann ist die dann irgendwann, ich lass mich nicht lügen, in den 2000er Jahren hat dann, der Rechtehalter ist jetzt Universal, die haben dann so in ihrer Serie 5 Albums, ja, das nochmal rausgebracht. Das ging dann los irgendwie mit 9,99 Euro für unsere ersten 5 Alben. Und der Preis variiert also immer von 29,99 bis wieder 17 und das variiert also pausenlos. Eigentlich leider, leider, leider sehr lieblos gemacht. Die Cover sind auch nur so Pappschuber. Ich hatte damals mit denen auch telefoniert, mit jemandem, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Ich sage mal, wenn ihr mal jemals sowas machen wollt, dann setzt euch mit uns in Verbindung. Wir haben noch ein so ein Album, wo nur so Demos drauf sind und Versuche, was einen Fan bestimmt interessieren würde. Das hatten wir damals veröffentlicht, so auf dem Merch-Tisch unter dem Namen Unerhört. Und das hätten wir denen dann gerne gegeben. Aber da waren sie halt zu schnell. Haben wahrscheinlich auch gedacht, naja, komm, wir schieben das jetzt raus.
Ja, komm.
Genau so.
Und machst du die 5 Alben rein und dann gehst du ein Aal oben drauf.
Aber hier noch die Blutwurst dabei und den Aal und jetzt ab nach Hause.
Ja, das sind halt irgendwie die Menschen in den Schallplatten fielen. Ja. Ist das irgendwie scheißegal.
Ja, vor allen Dingen war es ja auch mittlerweile so, es war ja, die Zeit verging und es war auch keiner mehr von denen dabei, die irgendwas da noch mit zu tun haben. Also ich habe gemerkt, dass es für mich überhaupt keinen Sinn mehr macht, zu einer Plattenfirma zu gehen, als ich reinkam und irgendwas mit dem besprechen wollte und der mich dann sieht. Und war so und so halb so alt war ich.
Schlimm, 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 schlimm. Stefan, erzähl doch mal, was macht ihr denn jetzt? So, für Sachen.
Naja, im Moment, wir spielen über das Jahr halt so ein paar Festivals. Wir haben ja dann, es gab dann 1000 Umbesetzungen. Wir haben auch ein paar Mal irgendwie gesagt, wir machen nicht mehr. Und dann haben wir, also das letzte Ding war, 94, 95 haben wir angefangen, praktisch unseren Schwerpunkt nach Berlin verlegt. Mit Berliner Musikern dann noch eine ganze Zeit haben wir noch 2 Alben gemacht. Vorher hatten wir ja auch noch, als wir 1990 ein großes Comeback hatten, irgendwie dann da Alben gemacht. Dann hatten wir diese Knef-Geschichte gemacht. Das war der letzte große Erfolg. Und dann waren wir in Berlin und dann haben wir dann 98 gesagt, so das gute alte Pferd extra weit, was uns so lange brav getragen hat, kann jetzt auch mal als Grubenpony in den Stall und wir machen nochmal was anderes. Aber um ehrlich zu sein, man hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass das Leben mit extra weit doch schöner ist. Und wir haben auch vor allen Dingen festgestellt, dass wir, abgesehen davon, dass man irgendwelche Schallplatten und Titel promotet und irgendwie den ganzen Quatsch macht, einfach auch gerne Musik machen und unterwegs sind und spielen. Und da ging es überhaupt nicht mehr darum, wie groß das ist oder so. Ne? Also haben dann von 2002 an bis jetzt, ist also die längste Zeit, die wir an einem Stück mal so gab, uns dann halt diese Weihnachtsblitztournee ausgedacht und gegen Jahresende machen wir dann immer diese Tour. Und da ist das ja so, wir haben aber jetzt wieder ein Album gemacht, ein aktuelles, das heißt auf X, ist von in der Pandemiezeit rausgekommen. Leider, leider, leider war es die Pandemiezeit. Uns wurde die Chance gegeben, das Album richtig zu touren, also mit 2 Jahren Verspätung. Da arbeiten wir immer noch dran. Naja, wir sind eigentlich guter Dinge, so, was das angeht.
Wärst du noch übrig von der Urbesetzung? Bist nur noch du und Kai da?
Ja, der Rolf Müller, der Schlagzeuger. Von den Fantastischen 5, wie das damals so hieß, irgendwie, da ist der Rolf Müller noch da. Und die anderen sind auch alle schon doppelt so lange dabei, wie die alle, die davor waren. Aber wir spielen natürlich nicht mehr auf dieser Prime-Geige. Es stört mich auch überhaupt nicht. Dann triffst du auch manchmal, ja, früher bei euch, das war, nervt dich das nicht so? Nee. Ich habe damit sozusagen meinen Frieden gemacht. Bin froh, wenn wir irgendwas spielen und die Leute das gut finden und wir selber auch. Wir kommen da ganz gut mit klar.
Also ich glaube schon, dass ihr noch viele Leute glücklich macht, oder?
Natürlich bin ich nicht auf der Welt, um durch die Lande zu laufen und dann denkt zu sagen, ihr kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will halt auch mal Spaß haben, ich will auch ein paar Mark dabei verdienen, das ist keine Frage. Aber wenn ihr die Landschaft anguckt, wie viele Bands gibt es noch aus der Zeit, die noch so wie wir unterwegs sind? Also an dem Tag, wo irgendwie jemand, wir haben damals wirklich auch aufgehört und wollten das auch wirklich beenden. Und jetzt haben wir gesagt, wir werden das nicht beenden, bis es da eine biologische Lösung gibt. Wenn das also irgendwie jemand dann irgendwie das Zeitliche segnet. So ein guter Freund meinte mal, ja, wie lange willst du das denn noch machen? Da habe ich gesagt, wenn du mir sagst, das ist unheimlich peinlich geworden, dann noch 5 Jahre. Ich habe mal so ein Interview gesehen mit Lemmy, da wurde er gefragt, als jetzt, wie lange wollen Sie das denn noch machen? Die Antwort war dann, ich hatte als Jugendlicher einen Traum, der hat sich erfüllt, warum soll ich denn aufgeben? Bei mir ist es genau nicht in der Größenordnung, wie man sich das irgendwann mal gewünscht hat. Aber ich habe am Wochenende hab ich einen kleinen Gig gemacht, so mit zwei Freunden, ungeprobt, irgendwie auf so eine Rampe gesetzt, ein paar Lieder vorgetragen, auf meinem Solo-Repertoire, und das hat so einen Spaß gemacht. Und wenn man sich zurückerinnert, will jetzt nicht demütiger erscheinen, als ich bin, aber wenn man sich zurückerinnert, warum man das überhaupt macht, da sind ja gar nicht Schallplatten und sowas der erste Wunsch. Der erste Wunsch ist, dass du vor Leuten spielst, abends irgendwie einen Gig spielst und alle sagen, immer, das war aber geil, was ihr da gemacht habt. Das ist ja das Erste. Und ich komme damit klar.
Ihr habt zweimal auf Wacken gespielt.
Ja.
Wie war das für euch auf dem Metal Festival?
Beim zweiten Mal kannte man es ja schon ein bisschen, aber beim ersten Mal war schon der Anreisetag, also am Mittwoch, wo wir da waren. Und erstmal ist uns die Kinnlade abgefahren, in die hochprofessionell das und generalstabsmäßig das durchgetaktet war, wenn du da reinkommst und mit Künstlerdorf. Und weil wir sind aus dem Künstlerdorf abgeholt worden zu der Bühne, sind wir gefahren.
Ja, gleich kommen Sie bitte sollen. Auf die Bühne. Oder?
Ja, der Bus, der fuhr ungefähr 12 Minuten, dann kannst du ungefähr vorstellen, wie groß das Gelände ist.
Und Nena hat dafür gesorgt, dass du den nicht verpasst hast, richtig?
Genau. Komischerweise war das dann so, dann hat sich auch kein Veranstalter nehmen lassen, uns anzusagen, wenn wir dann danach in irgendeiner Scheune gespielt haben. Die haben auch auf Wacken gespielt und die Leute, ob die jemals in Wacken waren oder nicht, oder das war, als ob du in den 80ern einen kleinen Hit gehabt hast. Das ist irgendwie so im Kollektiven, wer in Wacken spielt, der und daneben rauskommt. Wir sind ja keine Metalband. Waren nicht auf einer dieser großen Bühnen, sondern der sogenannte Biergarten Stage. Aber da standen auch immer noch 25.000 Leute vor.
Biergarten Stage, ja. Und die Leute fanden es geil, oder?
Ja, das ging gut los. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Es gibt ein Video davon, es gibt so Auszüge aus dem Video, wo wir da gespielt haben. Das ist bei einem unserer Titel von dem neuen Album. Naja, und am zweiten Mal, dann ist der Zauber dann schon etwas weniger, obwohl das Konzert fanden wir eigentlich dann noch besser. Das war auch super besucht, da waren wir auch am richtigen Tag da. Wir würden uns natürlich nochmal wünschen, da auch mal einer auf einer etwas größeren Bühne. Mal sehen, was vielleicht passiert dann noch was. Wir sind auch ganz merkwürdig dazu gekommen, da der Kai war in irgendeiner gruseligen Fernsehshow, in einem von diesen vielen Kanälen, die es gibt, und da war einer von den Wackenmachern, der Holger Hübner, hat sich dann als Extrabreit-Fan geoutet und hat dann Kai zu ihm gesagt, also, wenn du Fan bist, wieso haben wir denn dann noch nicht bei euch gespielt? Ja, ihr habt da doch schon. Nee, viel vergessen, aber das könnte ich mich bestimmt dran erinnern. Und dann hat er telefoniert und sagt, nee, stimmt, ihr wart mal geplant, aber ihr wolltet zu viel Geld. Und dann hat er uns auf ganz viele Sachen gebucht, hat uns auf Wacken gebucht. Und Kai und ich haben dann noch eine Lesung gemacht im Winter, Wacken Winter Nights und Werner-Rennen, was die ja auch machen. Und das war großartig. Also wir sind dem sehr, sehr dankbar, dem Holger.
Sehr schön.
Einer von Leuten, die auch sowas machen, uns wirklich angeschoben irgendwie, weil wir haben mittlerweile auch so ein Abonnement auf Stadtfeste, was ja auch Band, die sich ernst nimmt, nicht so ganz toll ist, aber verdient halt Geld.
Ja. Mhm. Wie du eben schon gesagt hast, bist du ja auch Autor, also wegen der Lesung. Du hast das Buch Das Rumpsteak und der Dalai Lama geschrieben, eine Sammlung von Kurzgeschichten und Räuberpistolen mit extra breit erlebt habe. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
Ich hatte einen sehr guten Freund, den Peter Fuchs, der hat mir mal einen Blog eingerichtet im Internet. Und ich habe den praktisch diesen Blog so benutzt wie eine Fanseite. Und irgendwann habe ich dann mal, da wohnte ich etwas ländlich und da war abends auch nicht viel los. Und da habe ich dann irgendwann, meine Frau sagte, dass immer Stefan, wäre so eine Rotweinstunde. Da habe ich eine Flasche Rotwein genommen und habe mich dann da hingesessen und habe in diesem Blog so Geschichten geschrieben. Die kamen dann einmal in der Woche raus und ich hatte dann eine ganz zünftige Leserschar, die das auch gut fand. Ich setze Kommas immer noch mit dem Salzstreuer und die Rechtschreibung ist also wirklich auch Legasthenie bedürftig. Auf jeden Fall rief dann irgendwann mal jemand an von einem Verlag und gesagt, er hätte das gelesen, fände das unheimlich gut, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das als Buch auszubringen. Da ja gerade in der Zeit, ich weiß nicht, wie alt das jetzt ist, 3-4 Jahre, schätze ich mal, da war es ja gerade so Mode, dass jede 80er-Ruine irgendwie auch ein Buch veröffentlichte. Das war so gerade total angesagt, hat ja jeder. Ich sag, okay, wenn ich das nicht selber überarbeiten muss und ihr die Rechtschreibung da vernünftig macht und die Kommas vernünftig setzt, irgendwie, dann können wir das gerne machen. Dann habe ich dann noch so ein paar Bildchen gemalt, um das zu illustrieren. Und die hatte ich vorher schon in dem Blog so gemacht, die waren aber weg, da musste ich die alle normal machen. Selber war es eine lustige Sache und dann mache ich ab und zu mal, habe ich da so Lesungen gemacht, im ganz kleinen Rahmen. Es ist jetzt keine Hochkultur. Ich mach's auch nicht normal.
Ja, hoffentlich doch.
Was sind denn so deine musikalischen Helden? Aus welcher Abteilung kommst du?
Ich habe wie jeder meiner Generation angefangen mit Rolling Stones. Bei mir waren es allerdings am Anfang eher die Who. Ich war ein großer Who-Fan.
Das war schon sehr progressiv für die
Zeit. Ja, aber am Anfang eher so die Single-Abteilung. Dann habe ich in Ermangelung von Plattenspieler auch jeden Sonntag in Top 20 gehört, BFBS-Sender. Und als ich anfing, mich ernsthafter für Musik zu interessieren, dann waren, als Teenager hatten wir mal so eine Schülerband. Ging es aber auch nicht darum, jetzt unbedingt Musik zu machen. Man wollte halt in einer Band sein.
Und die Schicks klar machen.
Ja. Große Fresse haben den anderen gegenüber. Und dann hat man dann irgendwie, wir haben ja eine Band. Und darf ich auch schon mit unserem jetzigen Schlagzeuger und der Organist auch schon zusammengespielt. Wir haben praktisch zusammen angefangen. Das schlief aber dann nach ein paar, kann doch nicht mal sagen, ob das Jahre waren. Das schlief dann relativ schnell ein. Alles verteilte sich in alle Richtungen. Und ich war 74, glaube ich, oder 75 war ich bei der Bundeswehr und habe dann im Radio die Sex Pistols gehört. Und da hat es mich irgendwie, mich hat dieses Genre Punk, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand nur die Gitarre von Steve Jones, das hat mich umgehauen. Das war, fand ich grandios. Die Frage ist mir auch schon öfters gestellt worden und ich kann dann immer, muss dann immer dazu sagen, natürlich wird dann jemand sagen, wenn du behauptest, von den Sex Pistols beeinflusst zu sein, da hört sich hurra, hurra, die Schule brennt aber nicht nach. Aber es war halt unsere Art und Weise, das hat uns so den Mut gegeben, das nochmal zu machen. Da haben wir gesagt, okay, alles, was wir mitgekriegt haben, dass es in England eine Bewegung gab, wo es nicht jetzt unbedingt darauf ankam, dass muss Musiker unheimlich brillant sein muss, sondern dass man sich ausdrückt, auf seinem Instrument. Und das praktisch so Rock'n'Roll wieder dahin geholt wird, wo er mal gestartet war. Wenn ihr euch erinnert, war ja auch die Presse voll, die können ja gar nicht spielen. Irgendwie. So diese Punk-Bands. Ja. Und da habe ich mir das Album gekauft, das aufgelegt. Und die können nicht spielen. Ich fand das tausendmal besser als alles, was ich sonst also anplanen würde. Das war genau das, was ich wollte. So tak, 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 tak. Und musikalisch habe ich dann eine große Reise gemacht, wie wohl jeder. Mich für dies und das und jenes. Ich muss sagen, in meinem Alter und in dieser Zeit momentan höre ich wieder genau das, wo ich auch mit angefangen habe. Also in letzter Zeit unheimlich viel Creedence Clearwater. Das höre ich ohne Ende.
Alter Mann.
Ja. Also moderne Bands interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Also wenn mir jemand sagt, muss ich unbedingt anhören, das ist eine ganz wichtige Band, dann ist das mit Sicherheit die Band, die ich mir nicht anhöre. Ich kann auch manchen Sachen nicht mehr folgen und will es auch gar nicht mehr. Was, ja. Wenn so Musik in so eine gewisse Sportabteilung geht, irgendwie, wo man zeigt, dass dann das ist nicht meine Welt. Ich gönne das jedem, nur für mich ist es nichts.
Und so aus der elektronischen Abteilung, das ist eher nicht so deine Welt, ne?
Ich kenne mich da unheimlich wenig aus. Ich habe mit Sicherheit auch hier und da mal einen elektronischen Titel gehört, den ich gut fand. Ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, da bin ich mit meiner Frau immer jedes Jahr einmal so mindestens 4 Wochen in den Staaten. Wir fahren dann so rum. Da bin ich total auf Country gekommen. So eine Akustikgitarre war für mich früher nur eine Holzgitarre und bleibt mir damit weg. Mittlerweile finde ich das total super.
Es ist ja auch schön, dass du dein Instrument da gefunden hast und ja, die Welt ist ja auch ein bisschen besser geworden.
So übertreibt man nicht. Sag mal so, es gibt mit Sicherheit jede Menge Gitarrenspieler, die das viel, viel besser können.
Ja, also ich glaube auch, dass wahrscheinlich die versiertesten Musiker spielen alle in irgendwelchen philharmonischen Orchestern, aber ja. Künstler in dem Sinne, dass sie was Eigenes erschaffen, sind die ja nicht, ja. Also insofern finde ich, es kommt nicht so sehr auf Technik drauf.
Man kann Musik, wenn man ehrlich ist, auch überhaupt nicht vergleichen. Wie willst du irgendwas, was bei irgendjemandem ein Gefühl auslöst, mit gut oder schlecht beurteilen? Ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen mit Louis Armstrong. Der wird dann auch ähnliche Fragen, weil er natürlich ein Meister seines Faches, aber der hat dann irgendwie was gesagt, was mich unheimlich umgehauen hat. Er sagte, es gibt eigentlich keine gute oder keine schlechte Musik. Es gibt nur Musik, die gefällt und die nicht gefällt. Das muss denn jeder auch für sich hören. Es gibt einfach Leute, die ergötzen sich daran, wenn irgendwie in so einem Jazz-Ensemble dann irgendwie so. Ich kann der Sache nicht folgen. Ich kann auch Hip-Hop nicht folgen. Es berührt mich emotional nicht. Aber ich würde nicht sagen, das ist schlechte Musik, weil ich da keine Ahnung von habe. Ich weiß es nicht. Das wird für Leute das Größte sein. Für mich nicht.
Geht mir auch total ab. Berührt mich überhaupt nicht. Also speziell jetzt. Die Hip-Hop-Abteilung, also geht mir 3 Meter am Arsch vorbei.
Wie Keith Richards schon sagt, das Geklapper auf Schreibmaschinen.
Ich habe eine wichtige Frage noch, und zwar habe ich in meiner Schulzeit eine Wette mit einem Schulkameraden damals gemacht, wo euer Bandname herkommt, Extra Breit. Und ich habe behauptet, den hättet ihr vom Edding genommen, weil es ein Edding
ja.
Extra Breit heißt. Stimmt es?
Ich war damals Dekorateur, wie gesagt, und habe irgendwie so nebenbei immer ein bisschen so Schwarzarbeit gemacht und musste dann für einen Nachbarn, der so einen Wollladen hatte, irgend so ein Plakat malen. Purwolle, 3,50 Mark oder sowas. Und dann hatte ich mir so einen dicken Edding-Stift in dunkelblau gekauft und hatte das dann so mit feinster Schrift dann aufgetragen. Und der Stift lag bei mir im Zimmer, ich wohnte dann noch bei meinen Eltern und war der Schlagzeuger, mit dem wir, wie ich damals gespielt habe, mit dem ich auch die Band gegründet habe. Der hatte diesen Stift dann und hatte ihn in der Hand und dann stand auf dem Stift dann drauf, Kappe abnehmen, nachfühlbar, wiederverwendbar, extra breit. Und wir haben das auf uns bezogen und wurde dann gesagt, das ist eigentlich der Bandname. Wir kamen dann bei den beiden anderen an und haben gesagt, wir haben einen Namen, wir extra breit. Die fanden das total für einen Arsch. Der Sänger wollte die Band Kanthaken Quellfrisch nennen.
War auch nicht schlecht, finde ich.
Was ja auch kein schlechter Name ist, aber wir haben uns dann durchgesetzt. Und damals war der Name sorgte für Aufregung.
Wie fanden deine Eltern das denn so, du da so dargeboten hast?
Ja, solange wie ich das irgendwie so gemacht habe, da abends nach der Arbeit und so war, aber als ich dann irgendwann sagte, ich habe meinen Job gekündigt, ich mache das jetzt, da war irgendwie Land unter.
Wurdest du da ausgesetzt an der Autobahnraststätte oder was?
Du kannst das doch gar nicht richtig. Die waren aber hinterher sehr, sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja,
den hast aber am Anfang war das, kannst du dir vorstellen, in der Zeit, aber da war ja von NDW oder von Plattenverträgen war überhaupt nichts, sondern wir spielten ab und zu mal in so einem Jugendzentrum vor 30 angetrunkenen Kameraden, mit denen wir sonst am Tresen standen.
Und ihr wahrscheinlich auch gedacht, aber Stefan, du hast doch so einen schönen Beruf hier, da kannst du doch dekorieren und alles. Ja. Soll der Scheiß mit der Musik.
Aber ich habe nicht eine Sekunde diese Entscheidung bereut, glaub es mir.
Das glaube ich dir.
Ich weiß nicht, ob heute noch jemand oder ob man jemanden raten kann, sowas zu machen. Das war, damals war es genauso absurd, sowas zu machen, zu sagen, ich werde irgendwann goldene Schallplatten haben und so und das. Und dann alle, halt die Klappe.
Kroll mal weiter.
Dass das dann funktionierte, das war ja ein Wunder, ein Geschenk. Das ist ja nicht so ein Beruf, wo du sagst, ich studiere jetzt 50 Semester Gehirnchirurgie und dann säbel ich dir das Ding aus dem Kopf und repariere alles.
Stefan, hast du Kinder?
Nein.
Weil die würden dich bestimmt total peinlich finden, denke ich, oder?
Das würde ich ihnen nicht raten.
Das hängt vom Alter ab,
Christian. Ich hab Neffen und die finden mich ganz großartig.
Okay. Ja, aber das ist ja so. Also Kinder müssen das scheiße finden, was die Eltern machen, oder? Grundsätzlich.
Ja, also sagen wir so, meine Kollegen, Kai hat auch keine Kinder, aber die anderen haben alle Kinder. Und das ist ein ganz anderes Verhältnis, wie das jetzt meinen Eltern war.
Ja.
Die kamen schon als Kleinkinder mit zu den Gigs und so. Und die sind so groß geworden.
So eine Live-Konzert-Kita-Angelegenheit.
Ja, ja. Bei uns gab es immer den kurz vor dem Gig, wir Frauen, Kinder, Hunde raus. Wir waren auch nie eine Band, wo die Eltern hinkamen. Also wir waren unseren Eltern auch immer, glaube ich, ein bisschen suspekt, auch vielleicht auch unangenehm.
Ja, das ist auch gut so.
Mir hätte das auch nicht gefallen, da irgendwie in so einem Familienverbund zum Rockkonzert zu fahren. Irgendwie. Das war schon unsere Sache. Das war was, wo wir uns total mit abgrenzten und unsere eigene Welt erschaffen haben.
Ja, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, zu diesen Zeiten, wo Kinder und Eltern zusammen zum Helene Fischer-Konzert gehen. Und die Welt ist deswegen nicht besser geworden, oder?
Wo die Mutter dann dem Kind so mit schaumfestigern Mohawk klebt auf dem Kopf und mit 4 Jahren schon eine Tätowierung und Ohrring hat.
Was ist denn Mohawk? Ein Irokesenschnitt. Ach so, ja. Okay.
Ja. Das falsch aus über Mohawk, würde man als Indianer sagen. Darf man ja auch nicht mehr sagen.
Ja, also ich habe heute einiges gelernt, insbesondere, dass der Bayerische Rundfunk extrem wichtig für die deutsche Popmusikkultur war, weil jeder Song, den die boykottiert haben, ist so mitgeworden.
Ja. Ich sag mal so, Polizisten ist auch so nicht oft im Radio gelaufen, weil es einfach für ein Single-Format viel zu lang ist und auch viel zu langsam. Es läuft heute wahrscheinlich mehr als früher. Ich hab's mal ab und zu mal gehört, irgendwie. Dass
Ich hab's letztens doch auf WDR 4 gehört.
Der Moderator kann dann immer wunderbar den Fader rauf und runter ziehen und irgendwelchen Quatsch dann da rein erzählen.
Sehr schön. Ja, ich werde durch mit meinen Fragen. Wie sieht es mit dir aus, Christian?
Ja, ich bin erstmal soweit befriedigt.
Dann lösen wir mal die Lügen und Wahrheiten auf. Ich kann mich noch daran erinnern, du bist Millionär, du fühlst dich gut und du hast extra breit einmal verlassen für eine gewisse Zeit.
Ich habe extra breit nie verlassen. Ich war nie weg. Das ist eine Lüge. Ja. Millionär war ich nur ganz kurz in der Vor-Euro-Phase, und zwar in italienischen Lire. Ich bin sehr zufrieden mit all dem, was ist. Und solange ich noch gesund bleibe, was momentan noch der Fall ist, bin ich mehr als zufrieden. Ich freue mich auch unheimlich jetzt auf diese Weihnachtswitz-Tournee, die wir machen werden. Ja. Dann gehen wir mit den Jungs wieder unterwegs sein. Das wird ganz großartig. Man weiß ja nie, wie lange sowas noch funktioniert. In meinem Alter oder im Alter, in dem wir alle sind, kann ja morgen am Tag irgendwas passieren, wo dann jemand sagt, das war's.
Deswegen, ihr werdet die Daten, also den Link zu der Tour auch bei uns in den Shownotes finden. Schaut euch das an.
Ja, da bin ich euch ja mehr als dankbar.
Und ihr wisst, ihr habt es eben gehört, es kann die letzte Tour sein, man weiß es nicht, ne? Und dann hat man lieber nichts dabei.
Ich spekuliere da überhaupt nicht und sage das auch nicht, um da Leute hinzulocken, weil es ist einfach so, wenn du 20 bist oder sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du nochmal eine Tour machst. Aber wenn du langsam auf die 7 zu marschierst, dann kann es auch sein, dass du morgens wach bist und sagst, ne, reicht jetzt. Der Rücken macht nicht mehr mit oder so. Ne?
Also ich komme euch auf jeden Fall besuchen in Bochum, das ist Pflichtprogramm.
Seid meine Gäste, ich setze euch gerne auf die Gästeliste.
Ach, das ist so entzückend.
Ihr kommt nicht in die Schweiz, ne? Weil ich wohne in der Schweiz.
In der Schweiz, da kommen wir nur selten. Wir haben mal in Zürich gespielt, zweimal sogar. Einmal während der fantastischen Fünftour und jetzt noch in der letzten Besetzung, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, war auf jeden Fall eine der grandiosesten Backstage-Begebenheiten, die wir je gesehen haben. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. War auch ein super Saal, der leider nicht so gefüllt war.
Ich muss mich aber auch noch offiziell bei dir entschuldigen, weil es tatsächlich so war, dass als mir jemand sagte, dass er auf einem Extrabreit-Konzert war und mit dir gesprochen hat, meine erste Reaktion war, Stefan Kleinkrieg ist tot. Und
ist tot?
ja, du bist tot. Und zwar, ich war mir ganz, ganz sicher, dass du vor 2 Jahren gestorben bist. Dem ist ja ganz offensichtlich nicht
um
so.
Um Gottes Willen.
Du, ich bin untröstlich. Also,
da bin ich aber froh, dass diese Meldung nicht stimmt.
Ich habe auch schon Thala und diverse andere Leute hier für tot erklärt.
Ja. Es sind ja schon einige verstorben aus unserer Band. Ja, so ist das halt.
Ja. Aber jetzt seid ihr erst noch mal auf Tour und die Schäflein sollen alle kommen, um mit euch zusammen die Messe zu lesen, oder?
Ja, wir hatten irgendwann mal gespielt und dann schrieb eine Frau auf Facebook, da kommen 4 etwas angefasstere Herren mit einem etwas jüngeren auf die Bühne, also unser Bassist, der unser Alter etwas höher drückt, und dann legen die mit einem unheimlichen Krach los. Zack, wieder 14. Und das nehme ich mal als Kompliment.
Oh, das kannst du auch.
Ja. In dem Sinne verkaufen wir, also wie man das dann so weiterführt, bei seinen Konzerten nicht unbedingt nur Musik wie andere, sondern wir verkaufen auch Zeit. Es kommen unheimlich viele Leute nach und sagen dann immer, das war meine Zeit. Und so ich dann auch sage, meine ja auch. Und ich kann nur sagen, es ist auch eine gewisse Therapie, wenn man dann so loslegt. In Musik ist wirklich, das werdet ihr auch können, wenn du eine Platte, die dir irgendwann mal am Lebensabschnitt sehr viel bedeutet hat und du legst sie wieder auf und du lässt dich wirklich darauf ein, dann katapultiert die dich dahin wieder zurück, was du da gefühlt hast. Und wenn du das dann noch selber machst, in dem Moment, wo du das spielst, ist das wieder so. Nicht jeden Abend, aber im richtig guten Abend ist es genau so. Das hört sofort auf. Wenn der Gig vorbei ist und wir die Bühnentreppe runtergehen, dann kommt der Rücken wieder.
Das ist doch geil.
Das ist großartig. Ich kann nur sagen, Adrenalin ist die beste aller Drogen.
Das kann wirklich nur Musik.
Ja, man drüber lust sich mal und sagt, ja, aber ihr spielt dann immer noch die anderen. Das ist mir völlig Latte.
Ja.
Ich mache das für mein Leben gern, die anderen auch.
Musst du die ganzen alten Geschichten nochmal neu üben? Immer?
Ja, es gibt ab und zu mal so Ecken, wo man dann denkt, das ist scheiße, ich habe noch das vergessen. Aber wir proben in dem Sinne nicht mehr so, wie man das früher gemacht hat. Wir treffen uns immer so, es ist eher so eine Nummer, wir nehmen dann Stahlgeruch auf und weiß, wie die anderen drauf sind. Wir spielen in unser Programm einmal durch und das, was wir gerne machen und die Sachen, die wir nicht so gerne machen oder wo wir auch sagen, bloß nicht, das nicht nochmal spielen, das nutzt sich ab, das lassen wir dann weg. Aber wenn so 3-4 Monate Pause sind, dann gibt's immer mal, je älter wir werden, dann auch immer so Erinnerungslücken. Wie war das dann noch? Jeder andere Musiker auch. Ja. Oder du denkst an was anderes und kasperst einen falschen Akkord rein. Oder so. Das passiert immer noch.
Aber die Stücke verändern sich auch, oder?
Ja, hier und da haben die auch eine andere Gestalt angenommen. Sind dann nicht mehr ganz so werktreu. Also wir spielen auch stellenweise Versionen von Versionen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, ich komme euch auf jeden Fall in Bochum besuchen.
Ja, ich würde mich auch freuen.
Super. Toll. Und das war sehr, sehr, sehr lustig und unterhaltsam mit dir hier heute.
Und vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Ja. Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
Danke, ja.
Ja, dann lebt wohl.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.